Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
9 Uhr und 5 Minuten, Sie hören DRS 2 à la carte, am Mikrofon ist Stefan Mester. Heute beginnen die Solothurner Literaturtage 2009. Zum Auftakt dieser Werkschau der Schweizer Literatur bringen wir ein Live-Gespräch aus Solothurn in Reflexe mit ersten Lesungseindrücken und Gesprächen mit Gästen. Um 11 Uhr in Reflexe hier auf DRS 2. Ein ganz spezieller Theatersaal, dann in Bühne frei nach den 10 Uhr Nachrichten, Theater im Bahnhof Göschenen. Wir unterrichten Sie über den Unterbruch. Was ist das? Was kann man da sehen? Der Unterbruch im Theater im Bahnhof Göschenen. Und jetzt Kontext. Gerade in der Finanzbranche sind Frauen in den obersten Etagen extrem selten anzutreffen. Das erlaubt die These, dass es entsprechend Männer waren, welche die Finanzkrise verursacht haben. Tatsächlich mussten auch einige von ihnen die Chefsessel räumen. Und jetzt? Entsteht nun Platz für Frauen, die gerne in Top-Positionen arbeiten würden? Führt die Krise zu einem Umdenken oder funktionieren die alten männlichen Seilschaften immer noch? Bedeutet die Finanzkrise für Frauen, die nach Top-Positionen streben, eine Chance? Es diskutieren in der Kontextdebatte die Ökonomin Sita Mazunder, die Unternehmerin Antoinette Hunziker und der Publizist Beat Kappeler unter der Leitung von Maya Brandli.
Antoinette Hunziker, Sie haben früher die elektronische Börse in Zürich geleitet. Sie haben später gewechselt in die Geschäftsleitung von Julius Baer. Damit gehören Sie zu den wenigen Frauen in den höchsten Führungsetagen. Würden Sie sagen, die aktuelle Finanzkrise sei Männer verursacht?
Ja, mehrheitlich schon, denn in Männergremien wurde über die Risikomanagementmodelle befunden, glaubte man an die Experten und dass die Preise abbildbar sind mit eben Preismodellen, die auf Annahmen beruhen. Es sind auch mehrheitlich Männergremien, die diese zweistelligen Wachstumsziele gesetzt haben, die über diese Entlöhnungs- und Anreizsysteme entschieden haben. Gerade bei den Kundinnen, bei den Anlagekundinnen erlebe ich eigentlich, dass sie insbesondere an der Werterhaltung und an einer sinnvollen Anlage interessiert sind und weniger an zweistelligen Renditen.
Sita Mazunder, Sie sind Ökonomin, Sie sind Professorin an der Fachhochschule Luzern, Sie leiten daneben ein Finanzberatungsunternehmen. Sie sind die Wissenschaftlerin hier am Tisch. Hat aus Ihrer Sicht die Krise ein Geschlecht?
Die Krise hat ein Geschlecht, das sind zwei Geschlechter, aber ich denke, eines, das Männliche, hat für die Verursachung sehr viel stärker eine Rolle gespielt. Ich unterscheide ein wenig die Ursache und wer da mitgemacht hat. Mitgemacht haben wir eigentlich alle, beide Geschlechter. Verursacht von, das hat Antoinette Hunziker schon angesprochen, von diesen Kriterien und Charakteristiken, das ist sehr stark männlich. Also es sind eben sehr stark männliche Treiber hier, eben zweistellige Renditen, die Motivation, weshalb arbeitet man, mit welcher Motivation, solche Themen. Das sind schon sehr stark männliche Charakteristiken, die hier gespielt haben und die Ursache waren.
Beat Kappeler, Sie sind auch Finanzspezialist, Sie sind Journalist, Publizist, unter anderem bei der NZZ. Als Beobachter von außen, können Sie dem zustimmen, dass die Krise männergemacht ist?
Indem sie nicht als einfach Männer, eben wie Sie sagen, richtigerweise sagen, die Führungsetagen besetzen. Also haben die Männer in den letzten 200 Jahren auch den ganzen Wohlstand gebracht. Das muss der Mann dann natürlich auch nachtragen. Und wenn sie in den Führungsetagen sind, haben sie jetzt auch bei der Krise mitgemischt. Ich erinnere mich allerdings, so viel ich jetzt mir klar sehe, an eine ausführliche Darstellung, wie die Risikomodelle in Amerika entwickelt wurden. Und da war eine Frau ganz an prominenter Stelle, wenn ich mich erinnere, beteiligt. Die Chefinnen der großen SEC-Abteilungen, also der Börsenüberwachung, der Wertschriftenpapiermärkte, dann aber auch der Einlagenversicherung in Amerika sind Frauen. Es ist halt so, dass in Europa und speziell in der Schweiz wenig Frauen in solchen Gremien sind. Hingegen in der angelsächsischen Welt ist das sehr, sehr normal bereits. Und da sind eben dann Frauen auch an der ganzen Krise mit dabei gewesen, beteiligt, in Proportion, wie sie da vorkommen.
Unvergleichlich weniger prominent als Männer, das kann man schon sagen.
Ja, also in den angelsächsischen Ländern sind sie etwas weniger häufig an den ganz vorderen Spitzen tätig, aber man kann lange nicht davon ausgehen, dass in den angelsächsischen Ländern die Frauen keine Rolle oder eine so geringe Rolle spielen wie in der Schweiz oder auch in Deutschland. Das ist ein ganz typischer mitteleuropäischer Zustand.
Es gibt ja ganz verschiedene Studien, die schon seit einiger Zeit publik sind, die belegen, dass Teams auch auf oberster Ebene besser funktionieren, wenn sie gemischt sind. Sie sind kreativer, sie sind ökonomisch effizienter. Trotzdem bleiben mit Ausnahmen die Männer in den obersten Führungsetagen unter sich. Das ist doch eigentlich angesichts dieser Resultate ein höchst irrationales Verhalten.
Ja, ich denke, das kritische Hinterfragen von Frauen in diesen Gremien, die zum Teil dadurch auch die Sitzung verlängern, das Andersartige auch in der Kommunikation, das ist oft nicht gern gesehen. Auch sich darauf einzustellen, das braucht einen Zusatzeffort. Und viele Männer sind es halt einfach nicht gewohnt, auch von ihrem Elternhause nicht, dass Frauen auch in diesen Positionen wirklich professionelle und wichtige Beiträge leisten können. Es ist noch nicht in unserer Kultur verankert.
Ich möchte das eigentlich ein wenig aufgreifen. Also Herr Kappeler hat das auch schon angesprochen. Wir haben hier einen Zustand in der Schweiz, der sich auch unterscheidet, wenn man das international betrachtet. Wir haben Regionen in der Welt, wo das nicht so dramatisch ist wie bei uns hier. Wir haben in der Schweiz Zahlen, sei das Geschäftsleitungen wie auch Verwaltungsräte, die bei Listen regelmäßig sehr weit unten figurieren. Eigentlich eben überraschend, wenn wir uns die Rahmenbedingungen rein ökonomisch anschauen, nicht überraschend, wenn wir genauer hinschauen, wenn es um das Frauenthema geht. Da gibt es eben die kulturellen Aspekte, die Verankerung, wie wachsen wir auf, mit welchen Rollenbildern. Dann gibt es Rahmenbedingungen, natürlich die klassischen, die wir diskutieren. Es gibt verschiedene Themenbereiche, die da zusammenführen, aber es ist schon sehr stark eben auch die Auffassung, das erleben wir immer wieder auch seitens der Wissenschaft, dass es als Aufwand betrachtet wird. Also die Initialisierung, die kostet zunächst mal Zeit, auch Geld. Es kostet einen neuen Schritt, eine neue Denkhaltung und das wird zunächst mal einfach als Aufwand betrachtet. Dass dann hinterher später und zum Teil sehr indirekt der Nutzen kommt, das ist im ersten Moment nicht so evident.
Herr Kappeler?
Ja, das ist sicher so. Sie sprechen jetzt wahrscheinlich aus der Perspektive einer Firmenleitung. Und ich würde natürlich da Diversity, also die Farbigkeit einer Direktion auch auf Immigranten, auf ausländische Spezialisten und so weiter, die zugezogen sind, erweitern. Es gibt noch andere Gruppen vielleicht, die man zuziehen könnte. Also es ist die Farbigkeit, zu der die Frauen ganz wesentlich beitragen können, welche Entscheide eben vielleicht breiter abstützen lässt, welche sie vernünftiger macht. Und darauf zu verzichten, ist tatsächlich etwas irrational. Wenn wir zurückgehen, vielleicht nochmal zur Frage, warum kommt es überhaupt nicht so weit in Mitteleuropa, dann habe ich eine These, die auf, sagen wir, auf Alltagserfahrungen beruht. Ich habe da keine Studien zur Hand. Es sind die vorgelagerten gesellschaftlichen Gruppen, welche eigentlich schon eine Selektion machen, nämlich, sagen wir, Jugendvereine, Sportvereine, dann natürlich in der Schweiz zum Teil noch nicht mehr so ausgeprägt wie früher das Militär. Ich denke, oder auch Studentenverbindungen, ich denke, oder Studentenvereine, ich denke, dass Männer, junge Männer sich eher in solchen formalen Organisationen organisieren, ihre Zeit verbringen und damit unendlich viel Netze knüpfen können. Währenddem, denke ich, junge Frauen das weniger ausgeprägt treiben. Und wenn Sie dann sehen, wo Männer ihre Kollegen holen oder ihre Untergebenen, wie sie sich schon kennen und so weiter, dann sind diese Netze, denke ich, außerordentlich zentral für die späteren Stufen, die dann die Männer eben miteinander nehmen.
Das ist ja gesamtgesellschaftlich ein Phänomen. Aber wenn wir jetzt mal auf die Finanzbranche schauen, die scheint ja da ziemlich resistent zu sein gegen diese Entwicklung, die sich jetzt in der Politik schon abgespielt hat. Frauen kommen hoch, in der Wissenschaft fängt es auch langsam an zu greifen. Und diese Finanzbranche, die bleibt einfach resistent. Was ist da so spezifisch an dieser Branche, dass eigentlich die Entwicklung wirklich jetzt sehr verlangsamt bis gar nicht passiert, dass die Frauen auch in Spitzenpositionen kommen?
Ich bin seit über 20 Jahren in dieser Finanzbranche tätig und ich darf sagen, vor 10, 15 Jahren waren es sogar mehr Frauen als jetzt. Die oberen Führungsetagen haben einfach noch nicht erkannt den Vorteil, den diese Andersartigkeit des Hinterfragens bringt. Oder sie möchten sie auch bewusst ausschalten, weil sie diese Frauen mit diesem Nichtkonformitätsverhalten ihre Machtstrategien stören.
Ich kann vielleicht aus unseren Studien ergänzen, also die Unternehmenskultur ist ein ganz wesentlicher Punkt und in der schweizerischen Finanzbranche, die ja sehr stark ist, gewesen ist, auch heute noch sehr dominant ist, ist die Unternehmenskultur eine etwas traditionelle, eine eben andersartige, wo man diese Abweichungen, diese Themen etwas ja schwierig aufgreift, mit Mühe aufgreift, eben zunächst mal die Veränderung sieht mit den Kosten, die sie verursacht, mit dem Aufwand, sich eigentlich mehr an die traditionellen Rollenbilder auch knüpft. Das ist eine spezielle Unternehmenskultur, gilt natürlich nicht für alle Unternehmungen. Es gibt auch hier wieder immer jene, die aus der Normalverteilung ausscheren, zum Glück. Aber es ist etwas, was sich relativ resistent hält und wo sich die Frauen weniger wohlfühlen, auch im Weg, den sie beschreiten, mit allem drum und dran, was sie dann über sich ergehen lassen müssen, was sie in Angriff nehmen müssen. Auch in dem Zusammenhang vielleicht noch ergänzend zu dem, was wiederum Herr Kappeler vorhin gesagt hat, diese Netzwerke, die sind ganz zentral. Und ich möchte Herrn Kappeler hier beipflichten, wir haben das auch abgefragt bei Männern wie bei Frauen, wie das mit diesen Netzwerken ist. Frauen und Männer machen das ganz unterschiedlich. Frauen machen das sehr viel weniger strategisch wie die Männer und entsprechend fehlen ihnen dann eben diese Kontakte, die gerade im Finanzbereich ganz wichtig sind. Da passiert viel bei der Stellenbesetzung, bei der Karriere über eben Netzwerke, Kontakte. Und wenn diese nicht vorhanden sind, dann heißt das einfach, dass eine Türe nicht aufgeht, die halt beim Kollegen dann sich öffnet.
Also da könnte man ja sagen, da sind die Frauen eigentlich selber schuld oder sie sind schuld, wenn sie nicht in diese Unternehmen reinkommen.
Es ist ein Punkt. Ich finde es immer schwierig, von Schuldzuschreibungen zu sprechen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz, sondern es geht darum, es ist ein Punkt, den Frauen selber an die Hand nehmen können. Es gibt Punkte, wo man selbst weniger beeinflussen oder Einfluss nehmen kann. Das ist sicherlich ein Punkt, den Frauen an die Hand nehmen können und wo sie sich selber, wenn sie eine Karriere anstreben, etwas Gutes tun können.
Ich denke, wenn die Frauen das eben an die Hand nehmen wollen, wenn sie also selbst in diesen formalen Vereinigungen der jungen Leute schon mitmachen wollen, sollten sie das auf keinen Fall, denke ich, unter sich tun. Es gibt dann als Antwort auf diese Männermündelei, gibt sehr oft die Bestrebungen der Frauen, selbst auch das Gleiche zu tun unter sich. Und das nützt natürlich wenig. Sie sollten also l'entrisme, wie die Franzosen sagen, die Eintrittsstrategie benutzen und einfach in Studentenverbindungen, in diesen Sportvereinen und so weiter mitmachen, dabei sein, Pfadfinder, was weiß ich, und sich so zeigen und mit ihren männlichen Kollegen eben dann gemeinsam in dieser weit bekannten Landschaft vorwärts gehen. Es nützt nicht, sich abzusondern.
Und wenn jetzt sich das Problem fängt unten an, aber ist es oben auch so, dass diese Männer einfach gar keine Frauen reinlassen wollen, auch wenn es sie gäbe?
Mehrheitlich bis jetzt wollen sie sie bewusst oder unbewusst noch nicht hereinlassen. Und es braucht da wirklich Unterstützung von außen oder am besten wäre natürlich Verwaltungsratspräsidenten, die Frauen bewusst fördern wollen. Und natürlich auch Investoren und Investorinnen, die nur noch in Firmen investieren, wo eine gute Diversität, und zwar in jeder Beziehung, gelebt wird auf allen Etagen.
Also diese Förderungsaktion, das würde ja bedeuten, dass man das will, aber offensichtlich scheint das nicht der Fall zu sein.
Wobei, wissen Sie, es gibt so ein Konformitätsverhalten in diesen Betrieben, vor allem in den großen Betrieben, dass wenn zu oberst ein Mann sitzt, der das erkannt hat, und es gibt solche Männer, und das dann auch als Ziel setzt und nachher das auch misst, dann wird das umgesetzt.
Sie sind ja zu oberst angekommen vor einigen Jahren. Wie sind Sie dahin gekommen?
Ich hatte sicher immer Chefs, die das bewusst fördern wollten, die mir auch gesagt haben, bringen Sie sich ein, Sie können auch einmal ein exotischer Vogel sein und wirklich neue Ideen einbringen. Das hat mir sehr gefallen. Ich habe diese Rolle auch genutzt. Gut, mit der Zeit hat man den Kopf dann wieder angestoßen und hat sich dann wieder anders entschieden. Aber es ist ganz wichtig, dass wir dann auch diesen Freiraum nutzen und nicht angepasst herumlaufen.
Ich glaube auch hier, es geht wieder sehr stark eben um Werte, also wie das richtig gesagt wurde, entsprechend wenn Männer vorhanden sind und wir sprechen ja hier immer sehr pauschalisierend, Männer, Frauen, immer mit dem Wissen, es gibt Unterschiede, aber wenn es Chefs, Vorgesetzte, Verwaltungsratspräsidenten sind, die Werte haben, die eben das Andersartige zulassen, das offene Denken, dann geht es, dann ist die Durchlässigkeit da. Wenn aber diese Offenheit nicht da ist, wenn man sich in den traditionellen Bildern bewegt, in diesen Rollen, dann ist sie nicht da. Was wir auch sehr oft oft hören, ist, es gibt diese Frauen gar nicht. Ja, wir würden ja gerne, aber es gibt sie nicht. Dieses Argument halte ich nicht für tragbar. Wir haben ganz viele tolle Frauen in der Schweiz. Wir haben wirklich Frauen, die qualifizieren, aber man muss sich die Mühe nehmen, hinzuschauen. Sie sind zum Teil noch nicht so bekannt oder evident visibel. Und man muss sich hier etwas Mühe geben, diese Frauen auch zu suchen, zum Teil auch zu fördern. Wir müssen jetzt wirklich die jüngeren Generationen fördern, damit die ins Mittelmanagement, ins Upper Management kommen, dann auch vorbereitet werden für Verwaltungsratsaufgaben. Und diese Argumentation oder Ausrede, wie ich sie nenne, es gibt sie einfach nicht, deshalb können wir nicht. Das ist, wie gesagt, von mir aus gesehen eine Ausrede.
Absolut, es gibt sie. Also ich darf das aus eigener Erfahrung sagen. Jetzt beim Aufbau unserer eigenen Firma mit Partnern. Wir sind 50% Frauen, 50% Männer auf allen Ebenen. Es ist problemlos, sie zu finden, auch in London, als ich eine paneuropäische Börse mit aufbauen durfte. Die Frauen sind da. Es braucht zurzeit vielleicht, Herr Kappler, doch halt noch Frauennetzwerke, obwohl ich es am liebsten auch gemischt habe. Mit Get Diversity haben wir so ein Frauennetzwerk gegründet, wo wir Frauen ausbilden für Verwaltungsratsmandate, ihnen auch den Mut geben und sie vermitteln. Und ich sehe halt oft auch in gemischten sogenannten Netzwerken hat man gerne ein paar Frauen, einfach ein paar Pseudo-Frauen, damit man das dann nicht sagen kann, wir haben ja diese Frauen. Aber letztendlich geschieht dann die Entscheidungen oder die Förderung von gewissen Leuten doch in einem engen Kreis, wo dann diese Frauen wieder nicht dabei sind. Deshalb müssen wir das schon auch selbst an die Hand nehmen.
Naja, also das mag ganz gut sein und das eine schließt das andere nicht aus. Ich habe ein kleinen Rachefeldzug vielleicht in der Art, dass ich sage, in der Schweiz gibt es etwa 100 Frauen, denke ich, die Genderforschung betreiben. Wenn die alle Finanztheorien entwickeln würden, habe ich das Gefühl, das ist wirklich wahr, dann sähe es anders aus. Wenn die Männer eine Strategie hätten, die Frauen aus der Wissenschaft rauszukatapultieren, dann müssen sie Genderforschung offerieren und reichlich bezahlen, genauso wie man das heute macht. Aber das ist ein kleiner Nebenschauplatz. Zurück vielleicht zu einer etwas provokativen Feststellung. Sie haben vorhin von Aufwand gesprochen. Damit waren wahrscheinlich eben, wie ich dann geantwortet habe, die Überlegungen der Direktion, also derjenigen, die berufen, die fördern müssen, gemeint. Nun aber der Aufwand auf individueller Ebene derjenigen Männer und eben Frauen, die aufsteigen möchten. Und da ist im Bankwesen, im Finanzwesen, denke ich, eine Art von Selbstkasteiung vielleicht nötig, indem man beispielsweise in den Handelszentren, in den Pits, wo die Händler sich zuerst mal einarbeiten, eine Bank außerordentlich Mensch-Maschine-Systeme hat, nachher beim Investmentbanking oder Wealth Management sehr lange Arbeitszeiten auch mal rund um die Uhr, wenn eine große Fusion ansteht oder ein großer Auftrag sofort angepackt werden muss. Und da könnte es sein, und das ist die provokative These, dass das vielleicht eher diese Selbstverleugnung, diese Selbstaufopferung, dieses Funktionieren durchaus eine männliche Eigenschaft ist, ob anerzogen oder genetisch, können wir diskutieren, aber ich stelle fest, dass das Männer eher anspricht.
Aber das ist ja eine Art Kultur, die ja nicht unbedingt so sein muss.
Ja eben, es können Gene oder eben Anerzogenheit sein.
Also ich meine jetzt betriebliche Kulturen, das ist ja nicht zwangsläufig, muss das so sein? Diese schon fast Kriegszustände, die da auf den obersten Etagen beschrieben werden?
Also das ist ganz klar ein Grund, weshalb sehr viele Frauen aus diesen Systemen freiwillig ausscheiden. Also sie irgendwann, das erleben wir relativ oft, gerade auch so um die biologische 40 herum, oder? Dass dann die Frauen sagen, okay, wo will ich hin? Was ist das Ziel meines Lebens? Wo stehe ich heute? Und dann sehr radikal auch sehr gute Positionen verlassen und sagen, das will ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, auch wenn beispielsweise eine weitere sehr blühende Karriere anstehen würde. Das sehen wir bei Männern sehr viel weniger. Und ich wage mir jetzt auch nicht zuzutrauen, ist das jetzt anerzogen oder ist das genetisch zu beurteilen? Aber es ist schon sehr stark so, dass die Männer eher bereit sind, immer in der Normalverteilung ebenso solche Rahmenbedingungen, solche Kulturen zu akzeptieren oder darin zu funktionieren und die Frauen eben eher dann sagen, Knall auf Fall sehr oft auch, das will ich jetzt nicht mehr und das Schiff verlassen von Bord gehen. Also das ist schon ein sehr wesentlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern und da fragt man sich natürlich ja, können wir bestehende Kulturen dahingehend verändern oder braucht es neue Organisationen, die in einer anderen Kultur entstehen oder die mit einer anderen Unternehmenskultur entstehen? Das ist natürlich die große Frage. Jetzt kann man zurechtbiegen oder muss man neu schaffen?
Ja, also ich habe eben das Investmentbanking, aber auch die ganze Händlerseite von Börsen, Rohstoffen und so weiter angesprochen. Da ist natürlich unheimlicher Termindruck, ist ein Termindruck da. Es muss jetzt hier, heute sein, in Sekunden. Oder wenn Sie eine große Fusion vorbereiten können, die vielleicht 150 Millionen Franken Gebühren abwirft für die Bank, da müssen Sie einfach die Ersten sein. Das muss über ein Wochenende geschehen, die Offerte muss vorliegen. Das sind natürlich branchentypische Sachen. Das kann man nicht durch Kulturwechsel verändern. Dann machen einfach die anderen, die Konkurrenzbank, die Offerte und hat die 150 Millionen Gebühr, wenn sie eine große, riesen Milliardenfusion machen. Und das sind schon Notfälle sozusagen, die die Branche teilweise stark charakterisieren. Und es ist, sagen wir, da ich annehme, dass gleich viele Frauen eine Banklehre machen wie Männer, das müsste man überprüfen, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist natürlich ruhiger an einem Schalter oder in einem Backoffice oder einfach in der Vermögensverwaltung tous les jours. Insofern könnte das eine Rolle spielen. Ich werfe es in die Debatte, ich habe auch keine definitive Antwort.
Also ich habe über 10 Jahre im Investmentbanking gearbeitet und ursprünglich, als wir noch die Aktien und Obligationen am Ring, am Pit, auf dem Parkett gehandelt haben, da war das wirklich eine mehr Männerkultur. Aber als wir den elektronischen Handel eingeführt haben, das war mit ein Grund neben der Demokratisierung der Information, weshalb ich das so auch in der Schweiz mitfördern wollte, war dieser Job natürlich super geeignet, auch für Frauen, nämlich vor dem Bildschirm, wo man nicht unbedingt mehr seine Stimme brauchte und seine Körperstatur, um da auch am Ring aktiv zu wirken. Und Sie haben diesbezüglich schon recht, es braucht natürlich auch Frauen, die diese Mehrbelastung von Beruf und Familie wirklich auf sich nehmen wollen und auch diese Flexibilität, die es an diesen Funktionen braucht. Ich habe dann, als ich Mutter geworden bin, für ein paar Jahre ausgesetzt in diesen ganz aktiven Handel und eine Beratung aufgebaut, die dann eher ruhiger Natur ist und bin dann später wieder in diese Thematik und dieses Gebiet zurückgekommen. Es ist möglich, aber man braucht natürlich dazu die Unterstützung, man braucht die Tagesschulen, man braucht Kinderhorts und es war ein Grund, weshalb ich einen Kinderhort mitbegründet habe, weil es damals an diesem Ort, wo ich wohne, noch keinen gab. Und da brauchen wir natürlich jetzt die Möglichkeit in Zukunft, dass halt Männer und Frauen Teilzeit arbeiten können. Auch diesen Job kann man machen mit 80%. Zwischendurch muss man sicher 150% arbeiten. Aber es gibt diese Möglichkeiten. Ich habe das eingeführt gehabt und habe auch immer Männern den Mut gemacht, dies zu tun und hatte auch bei mir im Handel Männer, die 80% gearbeitet haben.
Frau Hunziker spricht hier den wahrscheinlich einzigen generell zugestandenen biologischen Unterschied zwischen Mann und Frau an, nämlich das Kinderkriegen. Hingegen eben die Folgearbeiten sind dann schon nicht mehr durch die Biologie determiniert, denken wir. Das ist auch bei den Vögeln nicht so. Die tragen auch die Würmer gemeinsam zu den Jungen.
Fast alle, nicht alle.
Ja, ich bin nicht Biologe. Aber ich bin natürlich auch der Meinung, ich habe sogar ein Buch dafür geschrieben, dass man nicht immer eigentlich die Familien- und Frauenförderung an die Frauen ausrichten soll, sondern eben die jungen Männer während der 2, 3, 4 schwierigen ersten Jahre freistellen soll für 25-30%. Die Frau ebenfalls. Und dann können sie nämlich zusammen mit etwa 150% Haushalteinkommen die Kinder bewältigen, wenn da noch Horte und Tagesschulen sind, sodass eigentlich die Last des Kinderhabens eben verteilt werden kann. Und wie Frau Hunziker richtig gesagt hat, die meisten, fast alle, ich würde sagen fast alle oder alle Funktionen sind unterteilbar. Es braucht nie einfach, wie manche Männer noch sagen, es braucht immer 100% Gegenwart für einen Job. Man, gerade auch dank der Elektronik, dank Mobiltelefon, Homework über den PC zu Hause, ist das alles natürlich jetzt absolut organisierbar.
Also das heißt mit anderen Worten, wenn ein Kulturwechsel stattfinden sollte auf diesen obersten Führungsetagen, dann müsste er von außen kommen.
Ja, und es müssen die jungen Männer müssen ihr Verhalten verändern, nicht die Frauen, wie manche oft sagen. Nicht? Es müssen die jungen Männer müssen Teilzeit arbeiten können, solange die Kinder ganz klein sind. Das darf man auch sagen, ist in den angelsächsischen Ländern insofern besser, als sie spät beginnen. Die meisten Finanzberufe offenbar beginnen manchmal erst um 9. Da kann der Mann mal schon den Morgen machen und die Frau macht dann den Abend, wenn die Kinder wieder von der Krippe oder Tagesschule kommen. Also es braucht ein Ensemble von solchen Bestrebungen, aber es braucht eben vielleicht auch junge Frauen, die zum Mann sagen, wenn wir Kinder wollen, dann musst du jetzt schwören, das hat übrigens meine Frau zu mir gesagt, dass du die Hälfte machst. Und dann kann die Frau Beruf und Kinderkriegen versöhnen. Wenn sie es nicht kann, wird sie, da sie meistens heute genau gleich gut ausgebildet sind wie die jungen Männer, wird sie den Beruf wählen und dann hat eben Europa keine Kinder mehr und stirbt aus.
Ich sage es mal ganz provokativ, in den Chefetagen sitzen aber vorwiegend heute noch ältere Männer und ich weiß nicht, ob die da so locker mitmachen bei diesem Modell.
Spätestens, wenn sie eine Tochter haben, die dann 25 ist und aus dem Studium kommt und dann hoffentlich eben einen ihrer Ausbildung entsprechend spannenden und herausfordernden Job möchte, dann habe ich schon oft gesehen, wie dann auch Männer plötzlich ihre neue Erkenntnis umsetzen.
Wir haben ja Männer dazu befragt, also auf den Top-Etagen, und sie sind privat eigentlich alle durchs Band traditionell strukturiert. Also der klassische Familien-Setup sind sehr oft offen dafür. In der Theorie, in der Diskussion finden sie das eigentlich richtig und wichtig. Und dann, wenn es ins Detail geht, eben, was heißt denn das jetzt? Und ja, wir müssen jetzt diesen Aufwand betreiben und Teilzeit und Information und Koordination, dann hapert es dann eben sehr oft. Also da ist diese Umsetzungsschwierigkeit, ist auch noch da, und da wünschte ich mir eben, dass man, gerade wie gesagt wurde, wenn dann vielleicht eben auch im näheren Kreis, sei das eine eigene Tochter oder sonst im Bekanntenkreis, eine junge Frau da ist, dass man dann auch realisiert und sieht, wie wichtig das ist und wie gerechtfertigt das dieser Aufwand ist. Vielleicht noch rückgreifend etwas, auch was Herr Kappeler gesagt hat und auch Frau Hunziker, diese Rollenverteilung, die ist ganz wichtig, auch eben bei den jungen Männern wie bei den Frauen. Wir müssen auch davon wegkommen, dass ein Mann, der Teilzeit arbeitet, dass dessen Karriere dann quasi zu Ende ist. Auch von den Frauen her, wir müssen wegkommen, dass quasi ein vollwertiger Mann ein Mann ist, der 100% arbeitet. Sehr oft erlebe ich das gerade auch bei den Jungen, dass das immer noch so Kriterien sind.
Und es gibt noch ein furchtbares Pseudo-Rationalskriterium unter jungen Paaren, wo man dann sagt, ja du, wenn irgendjemand Teilzeit arbeitet, dann du, weil du im Moment ja sowieso weniger verdienst, ich als Mann verdiene mehr. Das ist so ein pseudo-rationales Argument, das tausendfach, zehntausendfach in unseren Ländern in der Mitteleuropa gebraucht werden.
Also es geht ja noch weiter. Ich kann einige Beispiele aufzählen, wo die Frau die höhere Karriere hatte und das höhere Einkommen. Natürlich. Und trotzdem sie dann zurückgetreten ist und für die Familie gesorgt hat. Und das finde ich absolut legitim, wenn das passiert, weil man das sich so wünscht, weil man das aus den eigenen Präferenzen macht. Aber ich habe Mühe damit, weil das geschieht aus eben Rahmenbedingungen oder falschen Rollenverständnissen. Dann, finde ich, müssen wir ansetzen und das für die Zukunft ändern.
Es ist wirklich diese kulturelle Einstellung dazu. Ich habe schon in der Börse Männern Mut gemacht, Teilzeit zu arbeiten. Einer hat dann diese Chance gepackt, weil ich damals auch als CEO 80% gearbeitet hatte und einen Tag mehr noch bei meinem Sohn sein wollte. Und es war ein Angelsachse, der die Chance gepackt hat. Aber mir haben einige Männer auch aus Banken gesagt, als sie das eingegeben haben, mit 80% sind sie behandelt worden von Kollegen und auch von der HR-Abteilung, als ob sie ein Softie seien. Nicht? Es liegt wirklich an uns Frauen und Männern, hier die Einstellung zu ändern, bevor wir sie sowieso dann ändern müssen, weil wir es wirtschaftlich müssen und weil wir es ein paar Jahrzehnten demografisch müssen.
Und dann gibt es noch die Unkultur der Sitzungen. Das ist wahr. Also in der Schweiz und denke ich auch in Europa werden viel zu viele Sitzungen. Für jeden Mist machen wir eine Sitzung, die physische Präsenz aller verlangt. Und ich habe das mal etwas karikiert mit dem Ausdruck Landsgemeinde Management, also Management bei Landsgemeinde. Sehr viele Chefs denken, man muss immer jederzeit die Leute sofort rufen können und Sitzung machen. Da müssen alle da sein und dann fallen die ganz wichtigen Entscheide. Das ist nun erstens mal schlechter Stil. Ich würde nur Stehungen machen, die gehen nämlich kürzer. Und zweitens weniger Sitzungen oder Stehungen. Und drittens kann man mit Elektronik heute eben mit internen Mails und so weiter das alles auch sehr, sehr gut machen. Oder sogar mit Videokonferenzen, wenn jemand zu Hause ist und vielleicht die Kinder auf den Knien mit dem Shoppen hat. Das geht alles, das geht alles. Die Technik ist ein derartiges Hilfsmittel geworden, das unternutzt ist und das aber gerade in dieser Frage einiges beitragen könnte.
Es gibt ja so eine soziologische Größe, dass ein Kulturwechsel oder Wandel erst stattfindet, wenn jetzt eine Minderheit ungefähr bei 30% angekommen ist, also vertreten ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es wäre eine Diversität in diesen Verwaltungsräten oder in diesen obersten Gremien, das müsste eine 30%ige sein, damit sie überhaupt eine Wirkung entfalten kann. Das scheint mir eine recht hohe Zahl zu sein. Ist das realistisch, dass unter diesen Prämissen dieser Kulturwandel überhaupt stattfinden kann?
Also ich bin seit über 20 Jahren in diesem Bereich tätig. Es ist nicht besser geworden. Und deshalb komme ich zum Schluss, dass wir mittlerweile halt für ein paar Jahre als Hilfestellung eine Quote einführen müssen. Wenn wir die Quote haben, dass es in den Verwaltungsräten 30% Frauen braucht, dann wird das vorgegeben, dann werden diese Ziele professionell verfolgt, die Frauen gefördert, dann wird es auch genügend schnell umgesetzt.
Also Norwegen hat ja diese Quote eingeführt, 40% Frauen müssen in börsenkotierten Unternehmen vertreten sein in der obersten Etage. Spanien ist dabei, das auch einzuführen. Mit welchem Effekt?
Es funktioniert. In Norwegen funktioniert es. Wir bei Forma Futura messen ja diese Diversität auf allen Etagen. Also nicht nur eine schöne Zahl. Und dann arbeiten einfach die Frauen mehrheitlich am Förderband, sondern eben wie es auf allen Etagen und Führungsebenen ausschaut. Und eben die Studien gibt es ja auch dazu, dass das eben eine positive Wirkung auf eine langfristig gute Rendite hat und auch auf das Risikoverhalten der Unternehmungen. Es ist wirklich möglich. Grundsätzlich bin ich ein liberaler Mensch, aber wenn es nicht anders geht und wir können jetzt nicht nochmals 20 Jahre warten oder hoffen, es kann nicht auf Hoffnung beruhen, dann sollten wir jetzt wirklich diese Chance nutzen, weil gerade jetzt sind wir daran, ja eine Basis zu erarbeiten für ein neues Finanz- und Wirtschaftssystem, weil wir das alte Finanzsystem jetzt ja an die Wand gefahren haben. Deshalb brauchen wir dieses neue Denken und deshalb ist es sehr wichtig, dass das jetzt umgesetzt wird.
Das Traurige im Moment ist ja eigentlich, wir sprechen viel eben jetzt darüber, gerade mit der Krise, dass das wichtig ist, dass diese Durchmischung eben von Gender, aber auch von ganz anderen Kriterien, dass die wichtig ist, dass wir für die Zukunft eben Änderungen machen müssen. Was wir leider Gottes nicht sehen im Markt, ist, dass diese Änderungen umgesetzt werden. Das Klima, die Unternehmenskultur und das Klima da draußen wird sehr viel rauer und männlicher im Moment wieder. Und wir sehen sogar, wie das bereits erwähnt wurde, schon über mehrere Jahre jetzt einen Rückgang und wir sehen den jetzt noch beschleunigt. Also die Topfrauen, die paar wenigen, die wir haben, die verlassen im Moment diese Organisationen auch noch. Und das ist eigentlich für mich sehr ähnlich wie bei Frau Hunziker auch über die 5 Jahre, wo ich mich jetzt intensiv mit diesem Thema beschäftige. So liberal ich bin, so anti-Quoten, wie ich eingestellt war, noch vor 3-4 Jahren, muss ich sagen, mit der Erkenntnis und Erfahrung, die ich jetzt habe, ich glaube, es geht nicht anders. Und der Markt arrangiert sich. Norwegen war es auch so. Und zunächst hat es geheißen, wir haben die Frauen nicht, ähnlich wie hier. Man hat die Quote eingeführt und plötzlich hat man sie gefunden, weil man musste. Und da müssten wir wahrscheinlich als Quotenland notabene, also die Schweiz ist ein Quotenland, das kann man nicht negieren, denke ich, vielleicht muss man eben hier auch mit dieser Quote ansetzen, um entsprechend halt mal für einige Zeit ein Muss-Faktor und nicht ein Wollen-Faktor in das Spiel zu bringen.
Da wäre ich, ja, aus republikanischer Sicht bin ich gegen Quoten. Wir haben in der Schweiz sonst keine Quoten, weil die Chancen einfach grundsätzlich recht für alle gleich sein sollen. Und ich denke, dass Verwaltungsräte ja heute nur allzu sehr, das kritisiert man ja sehr oft, einfach mit Garnituren bestückt werden. Und das nützt nicht viel. Und dass sie
ja, aber wenn schon Garnituren, dann bitte neue, oder?
Ja, aber eben, das ist doch kein Ruhmestitel für die Frauen, auch ein bisschen Garnitur zu sein, denn nach unten strahlt das dann nicht sofort ab. Und ich würde einfach meinen, dass diese kritische Schwelle mit allen Mitteln, anderen Mitteln angestrebt werden sollte, diese 30% möglicherweise, wie Sie sagten. Das ist so, dass eine kritische Schwelle erreicht werden muss, bis etwas normal scheint. Im öffentlichen Dienst zum Beispiel ist diese Schwelle jetzt bezüglich Männer, Frauen, Teilzeit und so weiter oder anderen weicheren Arbeitsformen erreicht oder weit überschritten. Im öffentlichen Dienst, in Kantonen, Bund, Gemeinden ist das praktisch die Normalität jetzt geworden, dass man nicht voll arbeitet oder dass es absolut normal ist, eine Teilzeitstelle zu verlangen und auch zu bekommen. Also es ist nicht ausgeschlossen, der öffentliche Dienst ist durchaus auch, hat eben in diesem Sinn auch männliche Berufszweige, aber es ist möglich. Also insofern würde ich die anderen Sachen nochmal probieren. Ich darf vielleicht noch doch anfügen, wie das in Deutschland und in den nordischen Staaten auch mit anderen rechtlichen sogenannten Förderungsmaßnahmen dann in die Hosen geht, nämlich zugunsten der Männer ausgeht. Wenn man den Frauen versichert, sie dürften sich nach der Geburt für 1-2 Jahre zurückziehen und nachher die genau gleiche Stelle wieder besetzen im Unternehmen, dann überlegt sich jeder Chef, und das würde ich auch tun, ob ich eine 32-jährige Frau anstelle. Denn nach 2 Jahren eine Garantie für diesen Arbeitsplatz und eine Einstellung abzugeben, wenn man eine Frau einstellt, das würde ich nie tun. Und deshalb werden vielleicht gerade in diesem entscheidenden Alter Frauen auch nicht an die verantwortungsvollen und nach oben weisenden Posten gesetzt. Solche Regelungen haben immer auch, da geht der Schuss oft dann auch hinten raus.
Also wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, dann kann sich in dieser Finanzbranche gar nichts ändern.
Doch, ich denke, gerade wie es vorhin so ganz leicht angeklungen ist und wie es in der Öffentlichkeit ganz stark anklingt, verteufelt man im Moment die Finanzbranche. Das ist eben die Saubranche, wo Männer wüten und alles kaputt machen. Das ist der Tenor jetzt. Ich kann es keiner Frau oder auch sensiblen jungen Männern verargen, wenn sie nicht in diese Branche gehen wollen. Man hat diese Branche jetzt in der öffentlichen Meinung wirklich runtergemacht.
Also diese Branche hat Kunden und Kundinnen und da ist es ganz wichtig, dass die natürlich sehr bewusst sind und dass sie da auch ihr Know-how in diesem Bereich aufbauen. Wir haben in der Schweiz und auch in anderen Ländern natürlich Financial Illiteracy und deshalb ist es wichtig, dass jeder, wir lernen das ja nicht in der Sekundarschule, auch nicht im Gymnasium, im Studium, schaut, wie er sich Finanzwissen aneignen kann.
Also finanzieller Analphabetismus heißt das?
Ja, dass man wirklich auch eben nur noch Produkte und Dienstleistungen aus der Finanzbranche kauft, die man auch versteht. Und diese Verantwortung zu übernehmen, ist ganz etwas Wichtiges, dass es sich von der Basis her ändert. Aber ich fände es schon auch sehr schön, wenn es von der Führungsetage her sich ändern würde. Und ich denke noch zu Ihrer Aussage, Herr Kappeler, eben wir Frauen, wenn wir dann in diesen Verwaltungsräten sitzen, können dann schon beweisen, dass wir keine Quotenfrauen sind.
Ja, daran zweifle ich nicht, aber der Verdacht bleibt.
Ja, aber der Verdacht ist auch jetzt schon da, ohne die Quote. Also da muss man sich dann fragen.
Also ich muss sagen, man kann sehr viele sachliche Argumente anführen, aber ich bin aus grundsätzlich republikanischer Sicht einfach dagegen.
Punkt. Also ich glaube, Frau Antoinette Hunziker ist auch grundsätzlich gegen Quoten, aber in diesem Fall eben doch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also das ist bei uns beiden, glaube ich, so. Das ist eine Erkenntnis oder eine Erfahrung einfach aus einer gewissen Frustration, auch weil man sieht eben über die Jahre, dass wir eigentlich jetzt 40 Jahre Frauenforschung und auch Frauensupport, Förderung betreiben und sich eigentlich sehr wenig geändert hat und eben in den letzten Jahren, und das hat schon vor der Krise begonnen, das Ganze stagniert hat. Also es ist nicht, dass die Verteufelung jetzt eigentlich nur durch die Krise gekommen ist, sondern in der Wissenschaft bearbeiten wir dieses Thema der sehr männlichen Unternehmenskultur und dieser Problematik der Frauen, die nicht in die oberen Führungsetagen kommen, schon einige Jahre, also vor dieser ganzen Krise und bevor das Ganze jetzt wirklich zum Brennen gekommen ist. Insofern, das ist eigentlich keine neue Erkenntnis, sie hat sich jetzt einfach noch sehr viel stärker natürlich heraufgetriggert und wurde sehr viel, ja, hat eskaliert, oder? Wurde natürlich sehr viel kälter noch, sehr viel männlicher in ihren Werten und in ihren Umgangsformen. Und das hat natürlich jetzt nicht geholfen. Das hat der ganzen Sache, auch diesen ganzen Programmen bei den Unternehmungen, bei den Diversity-Bemühungen, das hat nicht geholfen. Die werden im Moment zusammengestrichen und runtergefahren und das ist eigentlich genau die falsche Richtung. Unternehmungen, die sich jetzt eben hier positionieren, die hier einen Schritt vorwärts machen und sagen, wir funktionieren nicht so eben, wir stehen für Diversity ein, wir stehen für diese ganzen Themen und Werte ein. Ich denke, die könnten sich jetzt genau einen komparativen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt eigentlich sichern.
Ja, ich bin auch ein grundsätzlich liberaler Mensch und für so wenig Regulation wie notwendig. Wenn es hier jetzt nicht eine Quote geben kann, in der Schweiz, dann ist es halt wichtig, dieses Bewusstsein zu fördern. Dann sind die Medien auch gefragt und die tun das ihre ja auch dazu bei, dass man je länger, je mehr, wenn man wieder neue Verwaltungsratswahlen sieht und dann wieder nur dieselben Männer gewählt werden, dass man halt dann in den Medien auch den geeigneten Kommentar dazu schreibt.
Bert Kappeler, wenn Sie haben gesagt, Sie wollen keine Quoten, wenn ich jetzt aber sagen würde, es wäre sinnvoll, es wären möglichst schnell diese Verwaltungsräte gemischt, sagen wir jetzt mal 30% Minderheitenvertretung da drin, was auch immer Minderheiten heißt. Wie würden Sie das anstellen, dass das jetzt in nützlicher Frist geschieht, ohne Quote?
Da würde ich einfach auf die Organisationen der Zivilgesellschaft setzen. Also schnell ist natürlich immer ein vielleicht etwas problematischer Weg. Ich würde meinen, dass eben die jungen Frauen vielleicht sich in die vorberuflichen Formationen hineinboxen, wo jetzt die Männer sind. Ich würde meinen, dass zum Beispiel auch die Frauen, die meistens länger leben als die Männer und dann das viele Geld erben, dass die als Anlegerinnen bei den Banken darauf pochen, vielleicht sogar einen Verein gründen, eine Stoßtruppe gründen und sagen, wir wollen Frauen, die uns beraten, wir wollen Frauen, die im Kader sind. da wäre sehr viel gewonnen durch solche Selbstorganisationen. Und drittens würde ich einfach meinen, ich bleibe dabei, die 100 Frauen, die Genderforschung betreiben, die 300 Frauen, die in der Schweiz Gleichstellungsbeauftragte sind, die wären viel nützlicher, wenn sie direkt an der Front kämpfen und boxen würden und solche Berufe auffüllen würden. Das sind tüchtige Frauen, fähige Frauen, hochintellektuelle Frauen, energische Frauen, und die vergeuden ihre Arbeitskraft mit diesen formalen Stabsarbeiten, die dann letzten Endes doch nicht sehr viel nützen.
Also könnte man Oswald Grübel in die Gleichstellung stellen und die Gleichstellungsfrauen an die Spitze
sehr
eines
gut,
Betriebs?
Sehr gut, ja, das würde ich machen.
Das würde ich unterstützen.
Absolut.
Also wenn ich jetzt zusammenfasse, dann ist es, wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, Herr Kappeler, dann, oder auch Frau Hunziker, die Medien sind gefragt, die Kundinnen sind gefragt und die jungen Frauen sind gefragt, damit sich was ändert.
Und die Verwaltungsratspräsidenten und natürlich auch die Eltern, die ihre Kinder, Mädchen und Buben gleichwertig erziehen und auch schauen, dass die Mädchen den Mut haben, auch ihr Wissen selbstbewusst zu formulieren.
Ja, also es soll nicht darauf hinauslaufen, dass man sagt, die jungen Frauen sind alleine schuld. Aber ich glaube, in meinen Vorträgen nach meinem Buch habe ich auch immer die jungen Frauen eigentlich etwas aufgeputscht und gesagt, ihr müsst euch wehren gegenüber eurem Mann, eurem Partner. Das geht dort los. Und wenn sie es dort tun und die hälftige Betreuungsarbeit einfordern, auch dann, wenn die Kinder da sind, auch dann, wenn die Frage des Einkommens zur Debatte steht, dann sind sie schon mal, haben sich den Rücken freigekämpft. Das ist außerordentlich wichtig.
Sieht einmal zu Umbau, Sie haben das Schlusswort.
Absolut einverstanden.
Als junge Frau.
Wir unterscheiden immer drei Stakeholder. Wir sagen die Männer, die Frauen, der Staat. Und wie es eigentlich völlig schon angesprochen wurde, es sind zum einen die Frauen, die eben selbstbewusst diese Rollen, diese Funktionen einnehmen müssten, die halt diesen Weg, der auch im Moment noch steinig ist, gehen müssten. Es sind die Männer, die natürlich in ihrem Denken, in ihrer Wahrnehmung, in den Rollenprofilen einiges an Arbeit zu tun haben. Und der Staat letzten Endes mit diesen Rahmenbedingungen, die wir auch schon gehört haben, da müssen wir vielleicht auch noch etwas optimieren, damit das Ganze nicht letzten Endes eine logistische große Bürde wird für diese jungen Paare.
Die Krise als Chance für Frauen, die in die Top-Positionen streben. Das war die Kontextdebatte. Es diskutierten die Ökonomin Sita Mazumder, die Unternehmerin Antoinette Hunziker und der Publizist Beat Kappeler unter der Leitung von Meyer Brandli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.